Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Elena Hong. Hallo. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, so sagte es einst Hermann Hesse. Und das gilt wohl auch für die vielen jungen Menschen, die in der nächsten Woche am Anfang ihrer Berufsausbildung stehen. Neue Aufgaben, neue Kollegen und Kolleginnen, vielleicht sogar eine neue Stadt, in die man zieht. Eigentlich eine aufregende Sache. Doch nicht auf allen Ebenen läuft es rund im Bereich der beruflichen Bildung. Wir sprechen darüber, warum trotz Fachkräftemangel viele Plätze unbesetzt bleiben und woran es liegt, dass zuletzt immer mehr Azubis vorzeitig das Handtuch schmeißen. Unser Themenschwerpunkt heute bei Campus und Karriere. Herzlich willkommen. Zunächst aber beginnen wir mit einem Update zur Fördergeldaffäre. Wann genau hat Bettina Stark-Watzinger von den Vorgängen in ihrem Haus erfahren und wie viel kostet die Versetzung der Staatssekretärin in den Ruhestand eigentlich den Steuerzahler? Das sind nur zwei der insgesamt 100 Fragen, die das Bundesbildungsministerium bis gestern beantworten musste. Nun liegen die Antworten vor. Ob damit alle Zweifel vom Tisch sind, Sarah Beham fasst die ersten Reaktionen zusammen.
Für die Union steht fest, die Fördermittelaffäre ist nach den jetzigen Antworten des Bundesbildungsministeriums nicht beendet. Im Gegenteil. Thomas Jatzombek, bildungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, sagte dem ARD Hauptstadtstudio, die Antworten der Ministerin seien inakzeptabel und voller Widersprüche. Die Union überlegt, vor das Verwaltungsgericht zu ziehen. Weiterhin blieben viele Fragen offen. Etwa, wie verloren gegangenes Vertrauen in die Wissenschaft wiederhergestellt werden soll. Die wenigen Antworten würden den Eindruck vermitteln, das Ministerium decke in der Affäre Beteiligte im eigenen Haus, so Jatzombek. Bei der sogenannten Fördergeldaffäre dreht es sich im Kern um die Überprüfung im Bundesbildungsministerium, Fördermittel für Forscher zu streichen. Diese haben sich in einem offenen Brief gegen die Räumung eines pro-palästinensischen Protestcamps an der Freien Universität Berlin positioniert. Für den Prüfauftrag wurde die ehemalige Staatssekretärin Sabine Döring im Bildungsministerium verantwortlich gemacht, die daraufhin entlassen wurde. Döring will ihre Sicht der Dinge darstellen, ihr ehemaliger Arbeitgeber, das Bundesbildungsministerium, erlaubt ihr das aber nicht. Beamte unterliegen auch nach ihrem Dienst einer Verschwiegenheitspflicht. Döring hat dagegen einen gerichtlichen Eilantrag gestellt. Auch aus den eigenen Ampelreihen kommt Kritik am Ministerium. Oliver Kaczmarek, bildungspolitischer Sprecher der SPD, sagte dem ARD Hauptstadtstudio, warum das Ministerium Döring eine Aussage verweigert, entziehe sich seinem Verständnis. Die SPD hätte keine Einwände gegen eine Äußerung von Döring.
Zum 1. August geht in vielen Branchen und Betrieben das neue Ausbildungsjahr wieder los. Berufsschulen freuen sich auf Nachwuchs und auch die jungen Menschen starten oft hochmotiviert. Doch der letzte Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbunds belegt, Azubis sind mit dem Berufsschulunterricht nur mäßig zufrieden. Immer mehr brechen die Ausbildung auch frühzeitig ab. Auf der Suche nach Gründen hat sich Kai Rüßberg eine Branche herausgegriffen und die Ausbildung in Heizungsbetrieben für uns genauer unter die Lupe genommen.
Um die Wärmewende zu schaffen und Deutschlands Heizungen klimafreundlich umzubauen, gibt es einen großen Bedarf an geschulten Spezialisten für Wärmepumpen. Da ist sich die Branche der Heizungs- und Anlagenbauer sicher, bestätigt Dirk Oschetzke vom Anlagenbauer GEA.
Die Personalfrage ist bisher noch unbeantwortet. Ich selber glaube, dass die Fabriken in der Lage sind, die Wärmepumpen zu produzieren. Wenn es aber darum geht, die Straßen aufzureißen, die Elektroanschlüsse zu machen, dann haben wir sicherlich noch mal ein ganz anderes Thema, wo bisher, glaube ich, die Antwort noch etwas ausbleibt.
Bei Wärmepumpen sind komplexere Kenntnisse gefragt, als sie bisher im Heizungsbau notwendig waren. Gerade in der Installations- und Steuerungstechnik verbunden mit der Elektrik. Für interessierte Schulabgänger ist das aber eigentlich eine interessante Herausforderung, meint Raimund Decouvert von MAN.
Diese Jobs, die müssen aber auch gut bezahlt werden. Und da sehe ich momentan eine Diskrepanz. Es braucht unheimlich viel Wissen in diesen Berufen, aber dann solche Berufe müssen mehr entlöhnt werden. Dann macht sich das auch attraktiver, weil ohne solche Berufe können wir in Zukunft keine Wärmepumpen bauen.
Gerade das Geld scheint aber ein großer Faktor, weswegen technikinteressierte junge Menschen häufiger studieren, als eine duale Berufsausbildung zu beginnen.
Wenn wir mit unseren Partnerfirmen sprechen, unseren dualen Partnern, die merken, dass dass sich die Bewerberzahlen bei denen verringert. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt, ob bei jungen Menschen der Wunsch groß ist, in eine Schule zu gehen, wenn die sehen, dass sie woanders vielleicht mehr Geld verdienen können.
Zum Beispiel in der Industrie, wie Thomas Glas ergänzt. Er leitet eine technische Berufsschule in Bochum. Aber es gäbe noch andere Schwachstellen der dualen Ausbildung. So müssten sich Berufsschulen sehr schnell auf technische Neuerungen einstellen. Und das mit Personal, das mittlerweile fast zur Hälfte älter als 50 Jahre ist. Der Engpass nimmt zu und das Interesse als Berufsschullehrer zu arbeiten nimmt ab, sagt Schulleiter Michael Becker aus Solingen. Auch hier liegt es zum Teil daran, dass Handwerk und Industrie um ähnlich qualifiziertes Personal konkurrieren.
Elektroniker für Gebäudetechnik, ein ganz klassischer Ausbildungsberuf, braucht natürlich spezielle Lehrkräfte, die auf dem Markt auch gesucht werden. Und da habe ich 3-4 Versuche gemacht, jemanden einzustellen. Teilweise haben sie eben dann nach einem dualen Studium, was manchen angeboten wird, als Seiteneinstieg dann abgebrochen und sind dann doch wieder in die Wirtschaft. Da gibt es natürlich Dinge wie das Gehalt. Da kommen wir im öffentlichen Dienst nicht unbedingt mit der Wirtschaft.
Ein anderer Punkt, die vielen bürokratischen Aufgaben, die auf Lehrer zukommen. Die müssten dringend abgebaut werden. Und dann kommt er noch auf ein zunehmendes Problem. An seiner Schule in Solingen habe er über viele Jahrzehnte meist hochmotivierte Auszubildende gehabt. Doch das sei nicht mehr garantiert. Mangelndes Interesse am Ausbildungsberuf und geringe Einsatzbereitschaft nehmen zu. Und so seien es auch die Berufsschülerinnen und Schüler, die jene Lehrkräfte frustrieren, die er einstellen konnte.
Da habe ich eben auch einen ganz konkreten Fall gehabt, dass ein Lehrer dann gesagt hat, Mensch, ich liebe mein Fach und ich habe gedacht, dass die in der dualen Ausbildung das gerne machen, unbedingt wollen. Das ist dann aber eben zum Teil nicht so. Das heißt, die Unternehmen machen auch zunehmend Kompromisse, weil sie unbedingt Auszubildende brauchen. Die haben dann nicht unbedingt immer das Verhalten und die Leistungsfähigkeit, die man sich wünscht. Und dann kommt jemand, der sagt, ich bin Ingenieur gewesen, ich möchte Lehrer werden und trifft auf Schüler, die das eigentlich gar nicht wollen.
Laut Ausbildungsreport 2023 des Deutschen Gewerkschaftsbunds sind aber auch viele Betriebe mit Schuld an mangelnden Bewerberzahlen. Knapp ein Drittel der befragten Auszubildenden müssen regelmäßig Überstunden machen. Das waren durchschnittlich 3,6 Stunden zusätzlich pro Woche. Fast jede und jeder zehnte Auszubildende bekommt für diese Überstunden nicht einmal eine Vergütung oder einen Freizeitausgleich. Und das spricht sich schnell rum.
Keine optimalen Rahmenbedingungen also. Aber ist das der Grund, wieso Ausbildungen in technischen und in handwerklichen Berufen für junge Menschen nicht mehr attraktiv sind? Gerade da herrscht auch großer Fachkräftemangel und es gibt zukunftssichere Jobs en masse. Genau das habe ich vor der Sendung Julian Ühlecke gefragt von der DGB Jugend, der Jugendorganisation des Deutschen Gewerkschaftsbunds.
Also ganz grundsätzlich würde ich erstmal nicht sagen, dass Ausbildungen in technischen Berufen oder im Handwerk nicht attraktiv sind. Was wir aber natürlich ganz deutlich sehen, ist, dass es im Handwerk spezifisch gelagerte Probleme gibt, die teilweise stärker ausgeprägt sind als in anderen Ausbildungsberufen. Also wir haben mittlerweile in Deutschland knapp 30% aller Ausbildungsverträge, die vorzeitig gelöst werden. Das sind nicht direkt Ausbildungsabbrüche. Das heißt aber, dass ein Ausbildungsvertrag, der mit einem Unternehmen begonnen wurde, nicht zu Ende geführt wird. Wenn wir uns das aber für das Handwerk angucken, sind wir da bei 37%, also bei sehr viel mehr jungen Menschen, die ihren Ausbildungsvertrag im Handwerk früher lösen. In einzelnen Handwerksberufen wie im Lebensmittelhandwerk beispielsweise oder im Friseurinnenhandwerk, da sind wir bei Vertragslösungsquoten von über 50% mittlerweile. Bei Malerinnen und Lackiererinnen sind wir bei 45, bei Bäckerinnen bei 43%. Also da sieht man, da bricht fast die Hälfte der jungen Menschen die Ausbildung vorzeitig ab oder wechselt den Ausbildungsbetrieb. Und das verweist uns natürlich erstmal auf Probleme, die zum Teil ja auch in dem Beitrag genannt wurden. Seien es Überstunden, Gesetzesverstöße oder die schlechte Bezahlung.
Einige der zentralen Herausforderungen sind schon angeklungen, auch die Digitalisierung zum Beispiel oder die Heterogenität der Bewerber und Bewerberinnen. Aber auch die Ausstattung der Schulen ist ein Punkt. Wo sehen Sie denn als Gewerkschaftsbund den größten Handlungsbedarf?
Ich glaube, es muss in verschiedenen Sektoren etwas passieren. Also wenn wir uns die Berufsschulen angucken, haben wir da im letzten Jahr in unserem Ausbildungsreport erhoben, dass 4 von 10 Auszubildenden mit der digitalen Ausstattung in den Berufsschulen nicht zufrieden sind. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, wo wir ganz dringend mehr Investitionen in Berufsschulen brauchen und wo der Bund und die Länder handeln müssen, weil wenn wir die sozial-ökologische Transformation schaffen wollen, die wir uns vorgenommen haben, brauchen wir dafür Fachkräfte und dafür müssen wir junge Menschen ausbilden. Und wenn wir die jungen Menschen nicht mehr so gut in eine Ausbildung bekommen, dann müssen wir die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, dass wir es wieder schaffen.
Ein Punkt ist die Qualität des Berufsschulunterrichts und die nimmt ja auch ab. Das hat der letzte Ausbildungsreport ebenfalls ergeben. Da gibt es also eine deutliche Verschlechterung. Nur etwas mehr als die Hälfte der Azubis findet, dass die Qualität noch sehr gut oder gut ist. Wie lässt sich denn diese Entwicklung erklären?
Also ganz grundsätzlich lässt sich da erstmal sagen, dass da nicht die Berufsschullehrerinnen an dem Ganzen schuld sind. Ich habe die strukturellen Probleme, die Probleme mit der Infrastruktur in den Berufsschulen schon angesprochen. Das sind alles Probleme, die sich auf die Bewertung der fachlichen Qualität in den Berufsschulen auswirken. Da würde ich sagen, muss ganz dringend in die Infrastruktur investiert werden. Aber auch, wir sind ganz oft damit konfrontiert, dass viel Berufsschulunterricht ausfällt. Beispielsweise, weil Lehrerinnen krank werden, weil die Personaldichte nicht hoch genug ist. Und da müssen wir natürlich ganz intensiv rein investieren, dass wir mehr Lehrerinnen und Lehrer an den Berufsschulen haben, damit der Berufsschulunterricht tatsächlich auch stattfinden kann. Und wenn er stattfindet, dann soll er natürlich so gut wie möglich stattfinden. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer müssen die Möglichkeit haben, sich regelmäßig fort- und weiterbilden zu können. Und das scheitert natürlich auch ganz oft daran, wenn ich weiß, meine Kolleginnen und Kollegen müssen das auffangen, wenn ich nicht da bin, wenn ich auf Fortbildung bin. Und sie schaffen das gar nicht, weil sie eh schon auf dem Zahnfleisch gehen, dann funktioniert das nicht. Das heißt, wir brauchen da alleine auch schon, um regelmäßige Fort- und Weiterbildung gewährleisten zu können, eine entsprechende Personaldichte, die wir aktuell nicht haben, die wir aber dringend haben müssen.
Das ist ja ein Problem, mit dem alle Schulformen zu kämpfen haben. Also wo sollen die fachpraktisch ausgebildeten Lehrkräfte herkommen?
Wir reden hier über ein Problem, was wir seit vielen Jahrzehnten vor uns hertragen, in den Berufsschulen, sei es in der Personalausstattung oder eben in der Infrastruktur. Wenn Jugend- und Auszubildendenvertretungen uns berichten, dass teilweise die Fenster undicht sind oder Toiletten nicht für alle Schüler verfügbar sind, dann sind das Punkte, die wir angehen müssen. Und die Lehrerinnenausbildung ist da auch ein ganz klarer Punkt, wo die Länder gefragt sind. Da muss der Bund unterstützen. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung war da ein Pakt für berufliche Schulen vorgesehen. Der wird jetzt auch umgesetzt, aber leider nur als ein Gesprächsformat, wo sich über bereits bekannte Probleme ausgetauscht wird. Was wir aber ganz dringend brauchen, sind sehr hohe Investitionen. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft hat alleine dafür die Berufsschulen von einem Milliardenbetrag aufgerufen, der notwendig ist für die Berufsschulen. Und da sind wir noch nicht bei den allgemeinbildenden Schulen. Wir haben da ein gesamtgesellschaftliches Problem.
Sie haben den Pakt für berufliche Schulen angesprochen. Der ist jetzt im Mai ins Leben gerufen worden. Und das ist doch aber erstmal schon mal ein erster Schritt, dass alle Institutionen, alle Behörden, alle Akteure an einem Tisch sitzen und sich beraten, austauschen und auch Empfehlungen aussprechen.
Grundsätzlich finden wir natürlich sehr gut, wenn alle Akteure, alle beteiligten Akteure da an einem Tisch sitzen. Aber gleichzeitig, wenn dieser Pakt für berufliche Schulen nicht auch mit finanziellen Mitteln hinterlegt wird, mit Milliardenmitteln, die notwendig sind für die Berufsschulen, dann kommen wir da leider nicht weiter, wenn wir uns weiter darüber unterhalten, was die Probleme sind, anstatt sie anzugehen.
Ein anderer Punkt, der zeigt, dass die Politik die Problematiken erkannt hat, ist ja die Ausbildungsgarantie. Auch das ist doch jetzt erstmal ein Schritt in die richtige Richtung.
Das ist auf jeden Fall ein Einstieg in eine Ausbildungsgarantie, was beschlossen wurde. Wir machen uns als DGB-Jugend nur bei der Umsetzung tatsächlich Sorgen, weil die Fördervoraussetzungen sind so hoch gehängt und die Beteiligung der Arbeitsagenturen vor Ort bisher so niedrig, dass wir die Sorge haben, dass in Deutschland kaum junge Menschen von der neu eingeführten Ausbildungsgarantie profitieren werden. Die anderen Maßnahmen, die im Rahmen der Ausbildungsgarantie eingeführt wurden, das Berufsorientierungspraktikum oder der sogenannte Mobilitätszuschuss, die greifen schon ab dem 1.4. Da liegen uns natürlich noch keine aktuellen Zahlen vor. Wir werden das weiter beobachten, aber grundsätzlich, wir haben einen Einstieg in die Ausbildungsgarantie, wir sollten sie aber definitiv noch besser machen.
Julian Ülecke, politischer Referent bei der Jugendorganisation des Deutschen Gewerkschaftsbunds, dazu, wie Schulen im Bereich der beruflichen Bildung aufgestellt sind. Als nächstes widmen wir uns einem spannenden Forschungsprojekt der Uni Tübingen. Dort können sich Studierende in einen Masterstudiengang zu Tropenkrankheiten einschreiben. Daran werden zum Beispiel Medikamente und Impfstoffe entwickelt, die gegen Malaria helfen. Und das Besondere, die Studierenden kommen aus Afrika und die Labore stehen mitten im Regenwald im zentralafrikanischen Gabun. Wie genau das funktioniert, das hat sich Antje Diekans zeigen lassen.
Jetzt kommen Sie rein. Okay. Das ist die Luftschleuse.
Professor Steffen Bormann führt in einen Durchgang mit dicht schließenden Türen. Durch den muss jeder durch, der im Forschungsinstitut in Gabun in den Bereich mit den Mücken will. Das gehört zu den Sicherheitsstandards. Denn die Mücken hier sind mit gefährlichen Malaria-Erregern infiziert und sollen auf keinen Fall rausfliegen können. Ein Teil von ihnen ist in einem Gerät untergebracht, das wie eine Art Kühlschrank aussieht. Der Professor witzelt.
Wenn man Glück hat, macht man den Schrank auf und da kommen eigentlich gleich 200 infizierte Mücken entgegengeflogen.
Es ist erstaunlich leise, wenn die Tür geöffnet wird, kein lautes Surren. Obwohl jeweils Dutzende der Insekten in größeren Bechern umherfliegen, um die mit einfachen Gummibändern ein Moskitonetz gespannt ist. Sie sind quasi Probanden für die Wissenschaft. Schon seit rund 30 Jahren arbeitet die Deutsche Universität Tübingen mit dem Zentrum in Lambarene mitten im Regenwald von Gabun zusammen. Ziel ist, Tropenkrankheiten dort zu besiegen, wo sie ausbrechen. Forschung in Afrika statt in den USA oder Europa. Seit neuestem gibt es hier auch einen Masterstudiengang mit Studierenden, die zwar offiziell in Tübingen eingeschrieben sind, aber in Gabun zu Spezialisten auf dem Gebiet der Tropenkrankheiten ausgebildet werden. Sie alle kommen aus Ländern in Zentral- und Westafrika, sowie die 24-jährige Levi Bambam Biku.
Ich habe schon viel Erfahrung mit Malaria in meinem Leben gesammelt. Ich habe in Gabun in einer Region gelebt, die sehr von Malaria betroffen ist. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe gesehen, wie Leute krank wurden. Aber ich hatte kein Wissen über die Ursachen von Malaria.
Steffen Bormann gehört zu den Professoren, die hier unterrichten. Er pendelt von der Universität Tübingen, wo er zum Institut für Tropenmedizin gehört, immer wieder nach Lambarene. Von den 15 Studierenden ist er begeistert. Für die Erstauflage des Studiengangs hatten sich hunderte junge Männer und Frauen beworben.
Wir hatten ja einige wirklich harte Kriterien. Dementsprechend ist es vielleicht auch keine Überraschung, dass die Studenten, die wir da auswählen konnten, die sich erfolgreich beworben hatten, exzellent sind.
Bekannt ist das Zentrum in Gabun, weil hier in den vergangenen Jahrzehnten viele Medikamente gegen Malaria mitentwickelt wurden und auch die ersten Impfstoffe. Einen 100%igen Schutz bieten die allerdings noch nicht, sondern nach einigen Jahren nur eine Wirksamkeit von etwa 30%. Es muss also weiter geforscht werden. Und dabei könnten auch die Studierenden eine Rolle spielen, die jetzt im Zentrum ausgebildet werden. Junge Wissenschaftler wie Williams Chapka, der für den Masterstudiengang aus Kamerun nach Lambarene gekommen ist. In der Heimat hat er seine Frau und seinen einjährigen Sohn zurückgelassen. Der Abschied fiel ihm schwer, aber er sieht seine Zukunft auf jeden Fall in der Erforschung von Tropenkrankheiten. Sein Sohn gibt ihm dafür die Motivation.
He can be infected with tropical diseases.
Er kann sich ja selbst anstecken, genauso wie viele andere Kinder in unserem Land. Also studiere ich nicht nur für mich, sondern für die nächste Generation.
Dafür verbringt er genau wie seine Kommilitoninnen und Kommilitonen viele Stunden im Labor und mit Büchern. Damit von Lambarene aus Forschung dem ganzen Kontinent helfen kann.
In wenigen Minuten geht unsere Sendung hier zu Ende. Das heißt aber natürlich noch lange nicht, dass wir bei Campus Feierabend machen. Das dauert bei uns noch 2 Stunden, ganz klassisch. Ein 9-to-5-Job, wenn man so will. Wie ist das aber mit der Arbeitszeit, wenn man Mails in seiner Freizeit schreibt? Ja, oder im Homeoffice auch mal länger am Schreibtisch sitzt zum Beispiel. Dörte Hinrichs aus der Campus- und Karriereredaktion hat sich mit unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen und auch mit ihrer Erfassung beschäftigt. Es gibt ja das Stechuhr-Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2019. Das besagt doch, dass Arbeitgeber ein System zur Erfassung der täglichen Arbeitszeit einführen müssen. Damit sollte doch eigentlich alles klar sein, oder?
Ja, eigentlich schon. Und das passiert ja auch längst an vielen Arbeitsplätzen. Und das Bundesarbeitsgericht hat das 2022 nochmal bestätigt. Nur wie diese Zeiterfassung aussehen soll, das ist noch nicht klar geregelt. Dahinter steht die Absicht, dass ausufernde Arbeitszeiten eingedämmt und Ruhezeiten eingehalten werden sollen. Gewerkschafter sehen darin auch eine Art Schutz vor größtenteils unbezahlten Überstunden. Deshalb gibt es ja auch in vielen Betrieben eine Stechuhr oder auch andere elektronische Arbeitszeiterfassungssysteme. Vielleicht kennt man das ja, wenn man am PC sitzt, E-Mails verschickt und dabei die Maus bewegt, taucht ein grüner Punkt auf, wenn der Adressat auch erreichbar und am Arbeitsplatz ist. Es gibt aber auch Arbeitnehmer, die sehen das als eine Art Überwachung an. Die wollen flexibler und selbstbestimmter arbeiten und nicht jede Arbeitszeit aufzeichnen.
Dann spricht man ja von der sogenannten Vertrauensarbeitszeit.
Genau. Und ich habe mit dem Arbeitswissenschaftler Ufuk Altun gesprochen. Er ist Soziologe am Institut für angewandte Arbeitswissenschaft in Düsseldorf und er meint, dass Vertrauensarbeitszeit sei die Königsklasse der flexiblen Arbeitszeitgestaltung. Mhm. Und eben gerade auch in Zeiten des Fachkräftemangels sei dieses Arbeitszeitmodell, wo die Beschäftigten eben selber entscheiden, wann und wie lange sie arbeiten, durchaus wichtig. Er sagt,
der Wunsch nach Flexibilität, was ja von Betrieben und Beschäftigten gewünscht und gefordert wird, sollte weder gefährdet noch eingeschränkt werden.
Jetzt ist es ja mit dem flexiblen Arbeiten so eine Sache. Einerseits große Freiheit, aber es kann natürlich auch dazu führen, dass ich dann nicht mehr klar das Ende meiner Arbeitszeit im Blick habe. Mehr als 10 Stunden zum Beispiel sind ja gar nicht erlaubt. Und womöglich arbeitet man dann eben zu viel und kann Arbeit und Freizeit gar nicht mehr richtig trennen.
Das ist eben die Gefahr, weshalb ja auch Arbeitnehmer oder Gewerkschafter teilweise das sehr kritisch sehen und deshalb eine Zeiterfassung sinnvoll finden. Ufuk Altun gibt dagegen zu bedenken,
eine umfassende und lückenlose Zeiterfassung, welche ja von den Beschäftigten als eine Überwachungsmaßnahme wahrgenommen werden kann, kann die Vertrauenskultur in Unternehmen sowie das Vertrauen und Engagement von Beschäftigten gefährden und die Fluktuation erhöhen.
Ja, und das ist so ein bisschen die Achillesferse des Ganzen.
Für so eine Vertrauenskultur, wie er es nennt, da muss natürlich dann auch das Umfeld stimmen. Gibt es da manchmal auch Misstrauen unter Kollegen, Kolleginnen oder vielleicht auch zwischen Kollegen und Vorgesetzten?
Das kommt durchaus vor und deshalb ist ja gerade diese Arbeitskultur so wichtig im Betrieb.
Ein sehr spannendes Thema, mit dem wir uns morgen bei Campus und Karriere noch etwas vertiefter auseinandersetzen wollen. Arbeitszeiterfassung, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Das ist dann das Thema morgen und zu Gast sind unter anderem eine Arbeitspsychologin, eine Arbeitsrechtlerin und ein Betriebsrat. Und auch Sie können mitdiskutieren und Ihre Erfahrungen dazu teilen. Rufen Sie uns dazu kostenfrei an unter der 00800 4464 4464 oder Sie können uns eine Mail senden an campus@deutschlandfunk.de. Ab jetzt ist der Anrufbeantworter schon geschaltet. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe von Campus und Karriere. Ich bin Elena Hong und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.